Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Tattoos gibt es inzwischen in allen Formen und in fast allen Farben. Herzchen mit dem Namen des geliebten Partners, mythische Figuren, gruselige Totenkopfschädel oder auch beeindruckende abstrakte Muster. Wer den Schmerz beim Stechen der Tätowierung auf sich genommen hat, der will das Kunstwerk dann meist natürlich auch zeigen. Doch nicht in jedem Job ist das gern gesehen. Beispielsweise bei Polizisten. Eines unserer Themen jetzt bei Deutschland heute. Außerdem geht es noch um Teambuilding-Maßnahmen im Römerschiff. Und in unserer kleinen Serie zu Wahlversprechen schauen wir heute auf das Projekt Ruhrkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Tattoos, die waren früher angeblich mal ein Zeichen, an dem man Seeleute oder gar Kriminelle erkennen konnte. Doch diese Zeiten, die sind lange vorbei. Den bunten Körperschmuck tragen längst auch ansonsten eher biedere Bankangestellte, Lehrer und natürlich auch viele Polizisten. Doch gerade Polizeibeamte müssen in vielen Bundesländern im Dienst ihre Tattoos abdecken. Das sollte sich ändern, finden Vertreter der jungen Polizisten im Saarland. Aus Saarbrücken, Tonja Koch.
Mark Emde und Markus Sehn tragen keine sichtbaren Tattoos. Trotzdem machen sich die jungen Kommissare und Mitglieder der Deutschen Polizeigewerkschaft dafür stark, die Dienstbekleidungsvorschriften ihres Arbeitgebers zu lockern. Die Regelung, dass ein Tattoo beispielsweise auf dem Unterarm abgedeckt werden muss und es Kollegen dadurch verwehrt werde, im Sommer ein Kurzarmhemd zu tragen, sei nicht mehr zeitgemäß, findet Sehn.
In der heutigen Zeit sind Tätowierungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wie andere Leute Ohrringe tragen, sind andere Leute tätowiert. Das ist was vollkommen Normales geworden mittlerweile und deshalb setze ich mich dafür ein.
Ohnehin ginge der Trend hin zu mehr Tätowierung nicht nur bei der Zivilbevölkerung, sondern auch bei den Beamten. Detaillierte Daten für den Polizeibereich lägen allerdings nicht vor, ergänzt der Vorsitzende der jungen Polizisten in den Reihen der DPOLG, Mark Emde.
Gefühlsmäßig gibt es mehr Kollegen, die tätowiert sind und immer weniger Kollegen, die nicht tätowiert sind. Das zeigt ja einfach den Trend und es ist eine Art von Diskriminierung, wenn die Polizei Saarland oder auch die Verantwortlichen der Politik hier die Augen verschließen und bei allem weltoffen sein wollen, sei es Integration von Frauen, Leute mit Migrationshintergrund oder Behinderung, was absolut gewollt ist, und dann die Leute halt diskriminieren durch Dienstbekleidungsvorschriften oder dadurch, dass sie gar nicht eingestellt werden dürfen.
Der zuständige saarländische Innenminister Klaus Bouillon hält diese Kritik für überzogen und sieht keine Veranlassung der Forderung nach einer Lockerung der Kleiderordnung nachzukommen.
Es bleibt bei den Langhemden. Im Übrigen sind es 2-3 Tage im Jahr vielleicht. Ich sehe da kein Problem. Und ich habe grundsätzliche Bedenken, dass das nicht so gut ankommt. Bin ich ganz offen, das ist meine Meinung.
Damit dürfte der saarländische Innenminister nicht ganz falsch liegen. Eine Studie der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, die vergangenen Sommer veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass trotz rasanter Zunahme sichtbarer Tattoos oder etwa auch Piercings die Bevölkerung darauf nach wie vor zurückhaltend reagiert. Sichtbare Tattoos gingen zu Lasten von Vertrauen und Respekt, sagt Polizeirat Raphael Schäfer, der an der Studie mitgewirkt hat.
Eine Uniform per se führt zu einem höheren Respektslevel. Und diesen Bonus, den der Beamte durch die Uniform erhält, den verspielt er wieder, indem er sich mit einer solch großflächigen Tätowierung auf dem Unterarm eben zeigt und dadurch dieser Bonus einfach wieder weg ist.
In der Studie waren 241 zufällig ausgewählten Testpersonen aller Altersgruppen Polizisten ohne und mit einer großflächigen Tätowierung am Unterarm gezeigt worden. Dabei habe der Anteil der jüngeren Befragten überwogen. Dass tätowierte Beamte dennoch negative Effekte in der Bevölkerung auslösen, hat die Macher der Studie überrascht, sagt Schäfer.
Das ist ja genauso überraschend wie das Ergebnis, was wir auch nochmal in unserer Studie herausfinden konnten, dass selbst die Menschen, die selber tätowiert sind, in diesem ersten Eindruck gegenüber dem Tätowierten eine eher schlechtere Wirkung, eine negativere Konnotation damit verbinden.
Stand jetzt scheint die breite Gesellschaft noch nicht so weit zu sein, sichtbar tätowierten Polizeibeamten mit dem gleichen Respekt zu begegnen wie jenen, die keine Körperbilder zeigen. Und so gibt es in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Vorschriften, was erlaubt ist und was nicht. Nach wie vor existiert vielerorts die Pflicht, Tattoos abzudecken, wie im Saarland. In Baden-Württemberg zum Beispiel dürfen sie gezeigt werden, aber nur vermeintlich dezente Motive. Und Berlin wiederum erlaubt Tattoos für Beamte in Uniform, immer vorausgesetzt, diese beinhalten keine sexistischen oder gewaltverherrlichenden Darstellungen. Dem Berliner Beispiel sollte auch das Saarland folgen, allein schon deshalb, um den Kreis derer, die sich eine Polizeikarriere vorstellen können, nicht unnötig einzuschränken, argumentiert Marc Emde, der Jugendvertreter der Gewerkschaft.
Weil die Polizei Saarland oder die Politik immer noch so überheblich und arrogant ist, zu denken, sie hätte die Auswahl an Kandidaten für die Polizei. Das war vor 10 Jahren so, wo wir über 1000 Bewerber auf 100 Stellen hatten. Mittlerweile haben wir noch ein paar 100 auf 130 Stellen, sodass wir Angst davor haben, überhaupt noch genügend Bewerber zu haben, die auch geeignet sind.
Innenminister Klaus Bouillon hingegen sieht keinen Bewerberengpass auf die Polizei zukommen. Ob das Saarland somit seine Kleidervorschriften für Polizisten bald lockert, erscheint vorerst ungewiss.
Polizisten im Saarland dürfen wohl auch weiterhin im Dienst keine Tattoos zeigen. Das war der Beitrag von Tonja Koch.
Versprochen, gebrochen, Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Die Sommerreihe in Deutschland heute.
Das Ruhrgebiet war lange Zeit so etwas wie der Inbegriff für die Steinkohleförderung in Deutschland. Doch diese Zeiten, die sind lange vorbei. Ende letzten Jahres wurde die letzte Zeche dort geschlossen. Um den Strukturwandel im Ruhrgebiet voranzubringen, hat die schwarz-gelbe Landesregierung dann die sogenannte Ruhrkonferenz gestartet. Doch ob die wirklich eine Art Zukunftswerkstatt ist oder doch nur eine Showveranstaltung, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Beitrag von Moritz Küpper.
Armin Laschet kommt von sich aus darauf zu sprechen.
Letzte Bemerkung, bin schon viel zu lang.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident von der CDU sitzt in der Landespressekonferenz im Düsseldorfer Landtag und zieht Bilanz. Obwohl es eigentlich noch ein paar Monate sind, bis zur Halbzeit seiner Regierungszeit, hat Laschet viel vorgetragen, stolz auf ein paar Punkte verwiesen. Da darf ein Zwischenstand zu einem Kernanliegen seiner Legislaturperiode nicht fehlen.
Zur Ruhrkonferenz, die geht jetzt in diesen Tagen zu Ende. 20 Themenforen haben 50 Veranstaltungen stattgefunden mit 4000 Teilnehmern. Im Prinzip waren 3 Stufen, die Phase des Zuhörens, dann die Entscheidungsphase und dann die Handlungsphase. Und diese Entscheidungsphase beginnt jetzt nach Aufbereitung der Projekte über den Sommer. Also auch das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen.
Und ist dann noch nicht am Ende. Bei sogenannten Townhall-Meetings soll im September mit Bürgern diskutiert werden, so Laschet.
Und Ende Oktober soll denn im Kabinett entschieden werden, welche Projekte wie und mit welcher Finanzierung kommen. Und ab 2020 beginnt dann die Umsetzung.
Laschet will den großen Sprung wagen. Allerdings einen mit Anlauf. Der Effekt, bis sich eines der zentralen Wahlkampfversprechen aus dem Jahr 2017, ein nachhaltiger Impuls für das wirtschaftlich gebeutelte Ruhrgebiet, überprüfen lässt, dauert es noch. Rätsel-Ruhr-Konferenz, so titelte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, kurz WAZ, kürzlich und fragte, was machen die da eigentlich? Eine Frage, die die Opposition in Nordrhein-Westfalen auch nach der jüngsten Regierungserklärung stellte. Denn auch in der Rede von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty spielte die Ruhrkonferenz eine Rolle.
Aber ich sage Ihnen auch, Herr Laschet, wenn Sie das jetzt vermasseln, dann wird Ihre Ruhrgebietskonferenz als das in Erinnerung bleiben, was sie im Kern schon immer war. Ein Rahmenprogramm für die Betriebsausflüge der Ministerialbürokratie, aber keine Hilfe für die Menschen in diesem Lande.
Einen Tag später sitzt Kutschaty, in Essen geboren, in seinem Büro im Landtag und begründet seine Einschätzung.
Das ist im Augenblick ein ganz großer Etikettenschwindel. Da ist uns im Koalitionsvertrag angekündigt worden, es gibt eine große Konferenz, wo die Bundesregierung dabei ist, die EU-Kommission kommt. Das alles sollte noch in 2018 passieren. Nichts ist passiert im Jahre 2018.
So Kutschaty. Stattdessen sei jetzt jeder Minister mit Ideen losgeschickt worden.
Da steckt kein Ziel hinter, keine Konzeption. Und das ist ein Aneinanderreihen von Stückwerk, was die Menschen im Ruhrgebiet kein einziges Stück nach vorne bringt.
Viele der insgesamt 53 Kommunen seien hoch verschuldet. Um diese wieder handlungsfähig zu machen, brauche es eben einen anderen Ansatz, so Kutschaty, beispielsweise einen Altschuldenfonds. Es ist ein breites Spektrum, das die Landesregierung bearbeiten will.
Unabhängigkeit, Vielfalt und Qualität lokaler Medien. um die Frage, wie man den direkten Austausch vor Ort stärken kann und neue Angebote zur Meinungsvielfalt etablieren kann.
Essen, das Haus der Technik, Mitte Februar. Ein sogenanntes Barcamp, eine Art Konferenz, bei der die Teilnehmer das Programm machen und bestimmen zur Medienvielfalt im Ruhrgebiet. Ein paar Wochen vorher klang es an gleicher Stelle noch ein wenig anders.
Es gilt heute in dieser Ruhrkonferenz darum, Perspektiven aufzuzeigen. Und wir haben hier die Möglichkeit, auch die Zukunft dieser Region des Ruhrgebiets aktiv zu gestalten.
Frank Richter, Essens Polizeipräsident, stand am Podium. Doch anders als beim Barcamp hatte bei ihm der Begriff Vielfalt eine andere Auswirkung.
Gewaltbereite Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Gruppen innerhalb von Großfamilien, die Entstehung und Verfestigung von gesellschaftlichen Parallelstrukturen, kriminelle Clans.
Ein Barcamp zur Medienvielfalt, ein Symposium zur Clan-Kriminalität. Dazu noch weitere Veranstaltungen zum Thema Schulunterricht, grüne Infrastruktur oder zum Rechtsstaat. Die monatelange Phase des Zuhörens war vielschichtig.
Wir wollen Impulse geben, dass die, die an den gleichen Themen arbeiten, gute Ideen haben, gucken, was der Nachbar macht.
Stefan Holthoff-Förtner, einst Rechtsanwalt, Anteilseigner der Funke Mediengruppe und seit 2 Jahren Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, ist im schwarz-gelben Kabinett federführend mit der Ruhrkonferenz beauftragt. Hunderte Projektvorschläge sind bereits eingegangen, tausende Bürgerinnen und Bürger haben sich eingebracht. Zahlen, auf die Holthoff-Förtner stolz ist.
Wir wollten bewusst den umgekehrten Weg gehen. Wir wollten nicht irgendwie mit Verantwortungsbewusstsein oder Mitleid hohe Summen bekommen und dann gucken, was wir damit machen. Aber wir glauben, dass gute Ideen Geld erzeugen. Ich habe noch nie erlebt, dass Geld alleine gute Ideen bringt. Und deswegen gehen wir gemeinsam genau den anderen Weg.
Dennoch, die Opposition bleibt skeptisch. Die Landesregierung gaukele den Menschen im Ruhrgebiet nur Hilfe vor, so SPD-Politiker Kutschaty. Und tatsächlich, mancherorts mutet die Ruhrkonferenz wie eine Inszenierung an. Beispielsweise, wenn NRW-Ministerpräsident Laschet die Eröffnung des Emscher Abwasserkanals unter das Label Ruhrkonferenz stellt. Denn mit der Hilfe des neuen Kanals soll die Emscher, die über Jahrzehnte ein Abwasserkanal war, renaturisiert werden. Ein Projekt, das seit dem Jahr 1992 läuft. Doch auch Holthoff-Förtner bemüht dieses Beispiel, wenn auch mit einem anderen Zungenschlag.
Ich nehme gerne das Beispiel, auch weil es eben nicht von dieser Landesregierung ist. Deswegen kann man das wirklich so wunderbar nennen. Das Thema Emscher Renaturisierung ist ein unglaublich tolles Thema. Und wenn Sie sich heute vom Phoenixsee bis demnächst zur Mündung der Emscher das angucken, das ist ein neues Ruhrgebiet, das ist ein anderes Ruhrgebiet.
Auf dem die Ruhrkonferenz letztendlich aufbauen möchte. Doch inwieweit das gelingt, ist offen und wird sich erst noch zeigen müssen.
Zeiten ändern sich. Früher hat man Betriebsausflüge gemacht. Heute gibt es Teambuilding-Maßnahmen. Da kann man dann mit den Kollegen gemeinsam kochen, gemeinsam in einen Kletterpark gehen oder auf Pferdehöfen seine Managerfähigkeiten trainieren. In Regensburg gibt es auch was ganz Besonderes. Dort kann man gemeinsam rudern wie die alten Römer auf dem originalgetreuen Nachbau eines antiken Kriegsschiffs. Unsere Kollegin Susanne Lettenbauer ist mitgerudert.
Die Hände schmerzen, die Schwielen an den Fingern wachsen merklich, die Arme nach vorn einmal kräftig durchziehen, dann noch einmal und dann noch einmal.
1, Arme ausstrecken, 2, kurz und kräftig ins Wasser und 3, wieder aufriemen.
Von der Stirn tropft es seit einer ganzen Weile. Uferböschung zieht vorüber. Das Geräusch der lederbespannten Ruderriemen knarzt sich in den Kopf. Rudern wie die Römer, ein knochenhartes Vergnügen.
Also, willkommen an der Navis Lusoria. Ich bin heute jetzt der Kapitän. Und ihr habt euch jetzt für 25 Jahre Militärdienst im Römischen Reich eingeschrieben. Das heißt, ab jetzt 8 bis 16 Stunden rudern am Tag. 1!
So wäre es historisch korrekt. Im 21. Jahrhundert dauert es nur 1 Stunde, beruhigt Lea Stich, Geschichtsstudentin der Uni Regensburg. Gemeinsam mit Benedikt Bogner, Archäologiestudent, versucht sie, einer Schülerferienklasse Koordination beizubringen. Die Ruder hängen wie Mikado-Stäbchen in der Luft.
Konzentriert euch mal kurz, sonst hängen wir gleich auf der Sandbank.
Nur Backbord.
Okay. Backbord.
Also wirklich, ist einfach toll. So, und das ist eigentlich so als Student eine ganz gute Möglichkeit, mal ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln.
Aber ich studiere Lehramt und dann kommt man halt auch schon mal mit Kindern in Kontakt und übt schon mal für später.
Früher, als Regensburg ein Kastell und Außenposten des Römischen Reiches war, ruderten immer drei Schiffe hintereinander die Flüsse Naab und Regen ab, um Überfälle der Barbaren, also Germanen oder Kelten, zu verhindern. Das lässt sich immer noch gut nachvollziehen. Nur stören heute ein Zug auf der einen Uferseite und Autos auf der anderen ein wenig das Bild.
Ja, das Boot ist in der Spätantike ist es gesunken und die Vorlage und das besteht aus Eiche. Das war auch die Ursache dafür, dass man also eine Rekonstruktion machen konnte, wo man sagen kann, in den groben Zügen stimmt das Schiff überein mit der Antike. Es ist auf den Boden gesunken, in Sedimente eingebettet gewesen und somit hatte man also für dieses Schiff sehr viel Überrest. Und so ist es natürlich dann auch jetzt gebaut worden.
Heinrich Kuhnen vom Lehrstuhl für alte Geschichte der Uni Regensburg betreut die Pflege des 7 Tonnen schweren Nachbaus. In einer uni-eigenen Schmiede fertigen seine Studierenden historische Nägel an. Das Leder, die Ruder, die Planken, alles Handarbeit, die sogar benotet wird. Der Nachbau ist in Originalgröße stolze 21 Meter lang und zieht mit den 35 bunten Schilden an den Seiten neugierige Blicke von Radfahrern des Donau-Fernradweges auf sich. Die Mädchen und Jungen der Ferienschülerklasse versuchen, die Zähne zusammenzubeißen.
Ja, eigentlich recht cool. Ja, weil halt einfach ich solche Geschichtssachen mag. Also
eigentlich relativ gut, nur mit dieser großen Platte da durchs Wasser ziehen, ist nicht gerade einfach.
Verständlich, denn die Platte, also das Ruderblatt samt Riemen, wiegt gut 7 Kilo. Konzentration auf den Vordermann, einfügen in die Gruppe, gleichzeitiges Rudern, sich unterordnen. Nicht nur Schulklassen nehmen das Angebot der Universität Regensburg an, ein nachgebautes Römerschiff zu fahren, freut sich Historiker Kuhnen. 180 Buchungen in diesem Jahr. Rudern wie die Römer kommt gut an.
Wir kommen ja auch öfters solche Gruppen, nicht? Die also abgesehen also von Feuerwehr bis über Lehrergruppen auch solche Betriebsgruppen, die dann eigentlich aus dem Grunde hier sind, ne? Dass sie selber so einen gruppendynamischen Prozess durchlaufen.
Aufpfiff! Nur Aufpfiff!
Die Ruderblätter krachen noch ein paar Mal gegeneinander in dieser einen Stunde. Die Maximalgeschwindigkeit des römischen Flusskriegsschiffes von 12 Kilometern pro Stunde, also knapp 7 Knoten, wird nicht ganz erreicht. Die Halse, also eine Drehung fast auf der Stelle, gerät etwas aus dem Ruder. Nach dem Ausflug können die Schüler wieder lachen. 25 Jahre im römischen Schiffsdienst, das mag sich dieser Junge dann doch nicht vorstellen.
Nee, das ist anstrengend.
Und auch Reporterin Susanne Lettenbauer will vorerst nicht auf einer römischen Galeere anheuern und bleibt wohl dem Journalismus treu. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Thekla Jahn mit der Sendung Campus und Karriere. Sie schaut nach Göttingen. Dort gibt es Streit um die Wahl des neuen Uni-Präsidenten. Das war's für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Danke fürs Zuhören und tschüss.